Deutschlandfunk. Der Tag.
Insbesondere.
Haltet mal die Klappe und hört zu.
Ja, das war heute schon ein bisschen turbulent im Deutschen Bundestag. Es ging um die Anti-Corona-Maßnahmen, also die neuen Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Bundeskanzlerin hat erklärt, was, wie, warum und wieso umgesetzt wird. Und das ist natürlich ein Thema, das die Gemüter in Wallung bringt. Das kennen wir alle wahrscheinlich von uns selbst oder irgendwie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Es geht ja schließlich auch um Existenzen. Es geht um unsere Freiheiten. Klar, dass das emotional ist.
Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich.
Wir sprechen heute über die politischen Diskussionslinien, also über Merkels Begründung und die Kritik daran. Wir nehmen dann einen Gesellschaftsbereich ganz besonders in den Blick, der massiv von den Maßnahmen betroffen ist, nämlich die Kultur, und sprechen darüber, was uns dort vielleicht droht, verloren zu gehen. Außerdem nimmt uns unser Korrespondent mit in den Kaukasus. Wir nehmen den Konflikt um Bergkarabach in den Blick und sprechen darüber, ob ein Genozid an den Armeniern droht. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Ab dem 2. November gelten neue Einschränkungen in Deutschland. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Kontaktbeschränkungen gibt es. Das öffentliche Leben wird im Freizeitbereich weitgehend lahmgelegt. Das haben die Bundeskanzlerin und die MinisterpräsidentInnen der Länder gestern vereinbart. Die Bundeskanzlerin hat dazu heute Morgen eine Rede im Bundestag gehalten, eine Regierungserklärung, wo sie betont hat, wie hart das alles ist und was für erhebliche Einschränkungen das auch bedeutet.
Naja, sie hat das in ihrer Art argumentiert und wer Merkel schätzt, der würde vielleicht sagen, es war Merkel at its best. Sie war sehr entschlossen, hat auch ein paar emotionale Akzente gesetzt, etwa als sie deutlich gemacht hat, dass sie weiß, wie schwer, wie belastend diese Eingriffe sind. Sich bei der Bevölkerung bedankt hat, das hat sie schon früher getan. Ein Akzent, den ich noch nicht gehört habe, so von ihr, war ein Hinweis darauf, dass da Lügen und Hass kursieren in der Debatte auch und dass sie das zurückgewiesen hat, sich auf Wissenschaftlichkeit berufen hat und dann sehr viel Begründungsaufwand getrieben hat, um die Maßnahmen zu erklären. Also ich kann mir vorstellen, viele, und das lohnt sich, sich das mal anzuschauen, diese ganze Debatte, die zunächst mal die etwa 25 Minuten der Regierungserklärung anhören, werden nachdenklich sein, so wie ich auch im Parlament den Eindruck hatte, auch bis in die Opposition, mit Ausnahme der AfD, die da am Anfang wirklich viel rumgebrüllt hat, hat man da sehr konzentriert zugehört, sehr nachdenklich zugehört. Und dann nahm diese Debatte ja aber Fahrt auf und dann kam doch eine große Vielfalt von Argumenten und auch Gegenargumenten in den Raum.
Was ist denn aktuell, wenn du das mal alles zusammenfassend betrachten würdest, das konkrete Ziel der Anti-Corona-Maßnahmen?
Naja, das Ziel ist, das zu vermeiden, was wir in anderen Ländern schon sehen. Das ist das immer wiederholte Ziel. Das ist im Grunde das gleiche Ziel wie im Frühjahr, wo wir gesehen haben in Bergamo, Krankenhäuser überlastet. Jetzt sehen wir das in Belgien konkret schon. Da werden ja Patienten schon nach Aachen in deutsche Krankenhäuser gebracht, weil die Kapazitäten da erschöpft sind. In Frankreich steht das jetzt unmittelbar bevor. Deshalb wird da ja noch viel härter reagiert. Also das ist das Ziel. Ich glaube, es gibt ein Ziel, das ich der Regierung unterstellen würde, das ich aber weder auf der offenen Bühne der Debatte heute im Bundestag gehört habe, noch in den Gesprächen, die ich als Hintergrundgespräche in den letzten Tagen führen könnte. Ich glaube, es geht schlichtweg darum, wirklich mit einer gewissen Radikalität eine Bremse ins Leben reinzubringen. Mhm. Man will sozusagen irgendwie da stoppen, das Quirlige, Wuselige, wo sich dieses Virus dann irgendwie ausbreitet und die Grenze, die man da gezogen hat, ist dann alles, was ich irgendwie unter den Begriff Freizeitvergnügung subsumieren, also unterordnen lässt. So steht das ja auch in der Beschlussvorlage. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden abgesagt. Und man erhält damit eben weitgehend zwei Bereiche, nämlich produzierende Wirtschaft, Schulen, Kinderbetreuung. Das ist die Logik, die dahinter, die dann aber grob ist und natürlich dazu führt, dass dann eben jetzt auch in der Debatte etwa die FDP kommt und sagt, das ist dann doch nicht schlüssig. Wenn man sich die Gastronomie anschaut, da sind so viele effektive Schutzkonzepte. Warum dann gerade die Theater? Der Präsident des Bühnenvereins wurde zitiert von der AfD, der gesagt hat, wir haben in den Theatern so sinnvolle Schutzkonzepte, dass kein einziger Infektionsfall bisher auf Theater zurückzuführen war. Warum müssen wir jetzt schließen?
Das wird gleich auch nochmal Thema im zweiten Gespräch sein. Ich habe mit Stefan Koldorf ausführlich nochmal über den Kultursektor gesprochen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, nimmt dann die Bundesregierung beziehungsweise nehmen auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei ihren Corona-Maßnahmen gewisse Widersprüchlichkeiten schon in Kauf?
Also man hat in der Argumentation, besonders in der Argumentation von Angela Merkel sehr deutlich gehört, dass sie sich da nicht nur an die Bevölkerung wendet, nicht nur an die Opposition im Bundestag, sondern dass sie auch sozusagen eine fiktive Richterbank eines Verwaltungsgerichts vor sich hat. Mhm. Das ist die Erfahrung, die denen natürlich in den Knochen steckt. Man verständigt sich auf Maßnahmen und dann kommen die Gerichte, die Oberverwaltungsgerichte, Eilentscheidungen und die agieren, die urteilen dann auch noch unterschiedlich jetzt in den verschiedenen Ländern, wie wir es gesehen haben. Und so bricht dann die mühsam errungene Einheitlichkeit der Maßnahmen. Zuletzt haben wir das ja beim Beispiel Beherbergungsverbot gesehen, wieder auseinander. Angela Merkel hat jetzt zum Beispiel immer wieder darauf hingewiesen, hat gesagt, diese Maßnahmen sind geeignet und verhältnismäßig, angemessen geeignet, verhältnismäßig. Das sind juristische Fachbegriffe, die dann in der richterlichen Prüfung eine Rolle spielen. Und da wird man aber noch mehr Begründungsaufwand betreiben müssen. Etwa eben, um dann wirklich, wenn es dann genau darum geht, um die Einzelfälle zu sagen, wie ist das nun tatsächlich mit den Restaurants? Und da steht dann natürlich in Frage, machen Gerichte das dann mit, die im Grunde dann doch wieder etwas grobe Logik, die dahinter geht und sagt, wir hauen da jetzt eben einfach mal die Bremse rein, damit irgendwie da das Leben sich verlangsamt und in Teilen zum Erliegen kommt.
Wo du jetzt die Gerichtsentscheidung angesprochen hast, ich habe in den vergangenen Tagen mehrfach die These gelesen, dass Pandemiebekämpfung in einer Demokratie schlichtweg nicht so gut funktionieren würde, weil wir eben viele Individuen haben, die alle auf ihre Freiheitsrechte bestehen, weil wir eben die Gewaltenteilung haben, wo Gerichte am Ende solche Entscheidungen, die von der Politik kommen, kippen können. Ich finde diese These irgendwie zynisch. Wie stehst du dazu?
Naja, zynisch, das ist ja eine Beobachtung, die wir von Anfang an diskutiert haben mit Blick auf China. Als wir gesehen haben, in China ist denen das gelungen, den Ausbruch der Epidemie in Wuhan zu stoppen. Mit rigiden Maßnahmen, mit am Anfang ausgesprochen rigiden Ausgangssperren, wo die Leute wirklich nicht mehr aus dem Haus dürfen, aber dann natürlich auch etwa, nehmen wir mal den Bereich App mit elektronischen Kontaktnachverfolgungsmaßnahmen, die hier schlichtweg aus Datenschutzgründen einfach nicht denkbar wären. Und ich glaube, an dem Argument, dass das so, nach dem, was wir sehen, jedenfalls, China ist ja auch eine Blackbox, wir sehen da nicht alles, aber das ist evidentermaßen, hat das eine hohe Effizienz gehabt, was da passiert ist. Und viele von den schwierigen Abwägungen, die hier gemacht werden und die auch die Regierung macht, das hat sie ja heute transparent gemacht, die schwierigen Abwägungen, man will gerecht sein, man will vor den strengen rechtsstaatlichen Maßstäben Bestand halten, man will das hohe Gut der Freiheit, das ist in allen Reden, auch in der Rede der Bundeskanzlerin nochmal sehr deutlich geworden, also das hohe Gut der Freiheit, das wird geschätzt, das will man nicht unnötig einschränken. Das sind Abwägungsprozesse, die müssen sich Diktaturen, autoritäre Staaten so nicht auferlegen. Und insofern stehen wir hier auch vor einer Bewährungsprobe unseres liberalen rechtsstaatlichen Systems. Das ist überhaupt keine Frage. Das wird hier auf den Teststand gestellt.
Und gerade weil wir im Moment eben so viel über genau diese Aspekte unserer demokratischen Verfasstheit diskutieren, finde ich, ist es eigentlich eine sehr schöne Sternstunde auch unserer parlamentarischen Demokratie. Ja? Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, wir schaffen es aktuell eigentlich immer noch einigermaßen gut durch diese Krise.
Ja, Sternstunde der parlamentarischen Demokratie. Da kann man sagen, ja, es war eine kontroverse Debatte. Es ist ganz klar, dieses Krisenmanagement ist wieder politisiert worden. Das haben wir im Frühjahr nicht so gesehen. Im Frühjahr haben wir wirklich diesen Effekt gesehen, die Exekutive handelt und es gibt einen sehr, sehr weitgehenden Zusammenschluss der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, man muss sagen, auch der Medien, auch das war Teil der Geschichte, aber auch der politischen Parteien, hinter diesen Maßnahmen. Und dann haben wir gesehen, wie das immer mehr zerfällt, sich auflöst und Politisierung und damit dann Polarisierung in den Diskurs über diese Krise einzieht. Wie das dann wirkt, ich glaube, die wirkliche Bewährungsprobe kommt auch jetzt erst. Also gelingt das jetzt, obwohl diese und dieses Maß der Polarisierung und der Kontroverse nicht nur zugelassen wird, sondern sozusagen im Parlament als Teil unseres Systems begrüßt wird, umarmt wird sozusagen, ja, wir stellen das hier streitig, gelingt es trotzdem jetzt, das zu erreichen, was die Bundesregierung will, nämlich diesen solidarischen Zusammenschluss, alle machen mit, alle schließen sich jetzt mal an, wir diskutieren das nicht, diese Maßnahmen nicht zu Tode, denn sonst kostet es am Ende Menschenleben, das ist ja die Logik der Bundesregierung. Mhm.
Relativ am Anfang der Regierungserklärung der Kanzlerin gab es eine Rüge für die AfD, die viel dazwischen gerufen hat, die die Erklärung mit Zwischenrufen gestört hat. Wie hast du so insgesamt die Atmosphäre erlebt? Wie giftig war das heute?
Naja, am Anfang, das ist ja das, was wir kennen schon. Die AfD macht Krawall, die macht auf sich aufmerksam. Und das war hier sehr deutlich zu sehen. Die Bundeskanzlerin trat ans Redepult und das ging los. Da gingen die Zwischenrufe, da ging das Gebrüll los. Anders kann man das gar nicht anders sagen, sodass dann auch Wolfgang Schäuble zunächst mit der Glocke des Parlamentspräsidenten und dann mit einer längeren Erklärung sehr scharf dann dazwischen ging und gesagt hat, so, das ist jetzt eine Debatte und in dieser schwierigen Situation muss man sich jetzt zunächst wenigstens mal zuhören. Es war dann sehr deutlich, dass dieser Elan der AfD dann auch gebremst wurde. Also die Merkel hat sich da nicht irritieren lassen, hat eben, das kennen wir ja inzwischen von ihr, wenn da zu laut gebrüllt wurde, innegehalten, hat so etwas verdrossen, streng nach rechts geblickt zur AfD und dann sind die auch ruhig geworden. Und man hat dann zunehmend auch in den Gesichtern gesehen, dass die dann schon zugehört haben. Das war interessant. Es ist eine interessante, gute Rede von Angela Merkel gewesen. Man kann sich die ja auch im Internet auf der Bundestagsseite nochmal anhören. Dann auch die Entgegnung. Gauland kam ja dann gleich danach. Und da wurde ja dann auch in einer, man kann sagen, ruhigen, manche würden vielleicht sagen, etwas altväterlich drögen Rede von Gauland, wurde dann aber gleichzeitig ja die maximale Spannbreite der ethischen Dimension dieser Debatte aufgemacht, als er dann Schiller zitiert hat und gesagt hat, das Leben ist eines der höchsten Güter nicht und gesagt hat, wir nehmen doch überall im Straßenverkehr und auch sonst hin, dass Menschen sterben, so muss das jetzt auch bei Corona sein. Also da war sehr deutlich diese Logik der AfD, dann müssen wir eben Tote in Kauf nehmen, damit die Wirtschaft läuft und damit hier die Freiheit nicht so sehr eingeschränkt wird. Und dann sozusagen sehr emotional, auch in einer sehr starken, komplett freigehaltenen Rede, der Fraktionschef der CDU, CSU, Ralf Brinkhaus, der gesagt hat, also bei allem, was ich hier tue, bei allem, was wir hier tun, müssen wir eben immer auch an die anderen denken, auch an die schwachen Glieder der Gesellschaft. Für die handeln wir jetzt auch. Das ist unsere, in diesem Fall dann christdemokratisch, christsoziale Ethik.
Jetzt müssen wir gucken, was in den nächsten 4 Wochen tatsächlich passiert. Wir werden die Zahlen ja alle im Auge behalten. Die große Hoffnung ist, dass das Virus sich eindämmen lässt. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn das nicht der Fall ist? Gibt es schon Pläne für den Dezember oder müssen sich da auch wieder alle Verantwortlichen dann last minute zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden?
Das ist ja kein offenes Thema gewesen und da erleben wir das seit dem Frühjahr, dass da ja immer sozusagen ein düsteres Szenario aufgebaut wird. Wenn unsere Maßnahmen nicht greifen, dann passieren schlimme Dinge. Die schlimmen Dinge stehen uns durch den Verweis auf Bergamo, jetzt dann zunehmend auf die westlichen Nachbarländer, ja vor Augen. Überfüllte Krankenhäuser, Triage-Regeln, Auswahl, wer kriegt noch Behandlungskapazitäten, wer nicht. Das ist dieses endzeitlich apokalyptische Szenario, das auch jetzt immer wieder im Raum stand, auch in den Gesprächen, die wir hier in den letzten, sagen wir mal, 10 Tagen so hier im Regierungsviertel da führen konnten. Das ist ganz klar. Gleichzeitig, damit wird sehr, sehr vorsichtig gearbeitet. Das klang aber auch bei Merkel an in diesem Satz von ihr, der Winter wird sehr lang. Kennen Fernsehserien gucken, Serienfreunde, die erinnern sich da.
Winter is coming.
Der Winter wird sehr lang. Aber fügte sie dann hinzu, er wird enden. 4 Monate. So. Und das konkrete Szenario, der Hoffnungsschimmer, den die im Kanzleramt haben, der ist der Impfstoff. Das ist klar, das wäre natürlich so. Und das wird sehr vorsichtig geäußert, weil man weiß, man ja auch schon gesehen hat, da wo die Impfungen schon laufen, da gibt es dann auch manchmal nochmal Probleme. Das ist ein ganz heikler Moment, wenn die dann wirklich zugelassen werden. Aber die Hoffnung ist, dass diese Zulassungen noch in diesem Jahr erfolgen und dann die Impfungen losgehen. Dann möglicherweise bei besonderen Zielgruppen, da arbeitet ja auch der Ethikrat dran, Krankenhauspersonal, Pflegepersonal in Altenheimen als Erste. Und dann hätten wir natürlich eine völlig neue Situation, wenn es dann darum geht, wirklich das Ende dieser Pandemie auch zu organisieren oder mit dieser Hoffnung wirklich ganz konkret operieren zu können.
Heißt aber, bis dahin muss man sich unter Umständen dann nochmal durchimprovisieren.
Naja, was heißt improvisieren? Jetzt ist ja sozusagen dieser Zielrahmen 4 Wochen dieses deutliche Abbremsen des öffentlichen Lebens. Und ich glaube, ob das funktioniert, das können wir jetzt dann wirklich ab Montag im Straßenbild sehen. Und jeder hat ja in Erinnerung, wie das war im Frühjahr, als diese ersten Beschränkungen, ich gehöre zu denen, die da eigentlich nicht von Lockdown sprechen, weil ich weiß, was in Frankreich los war. Also als die ersten Beschränkungen kamen und man hier, morgens ins Büro gefahren bin und das mitten in der Woche war, wie hier sonst in einem Sonntagmorgen in Ferienzeiten. Die Stadt war leer, man hat das gesehen. Und wenn wir diesen Effekt in den nächsten Wochen nicht sehen, dann wird man sich damit beschäftigen müssen, dass diese Maßnahmen nicht greifen. Und die Regierung hat ja auch eines sehr klar im Blick, dann in der Weihnachtszeit nochmal die Bremse reinzuhauen, das wird dann nochmal schwieriger, denn dann wollen die Familien zusammenkommen. Mhm. Und auch das wird ja immer wieder verbunden, wenn wir Weihnachten die Möglichkeit haben wollen, in einer etwas entspannteren Situation sagen zu können, okay, wir fahren jetzt zu den Großeltern, haben vielleicht dann sogar Schnelltests verfügbar, Antigentests, können vielleicht vorher die 5 Tage häuslicher Quarantäne machen, damit sich alle sicher fühlen können. Wenn das überhaupt wirklich denkbar sein soll, dann muss das jetzt in den nächsten 4 Wochen funktionieren.
Stefan, ich danke dir für diese Einschätzung. Gestern haben wir hier in der Tag ja schon über die Veranstaltungsbranche gesprochen, wie die Einschränkungen dort wirken könnten. Heute gucken wir ja noch mal ein bisschen übergeordneter auf die gesamte Kultur. Denn die ist ja neben der Gastronomie jetzt ganz besonders im November gekniffen. Museen müssen schließen, Theater bleiben dicht, Kinos, Konzerteinrichtungen. Ja, alles Einrichtungen, die sich auch in den vergangenen Monaten um Hygienekonzepte bemüht haben. Der Einzelhandel hingegen bleibt offen unter strengeren Regeln. Also kurz gesagt, die Menschen dürfen weiterhin shoppen gehen, aber sie dürfen eben nicht ins Museum. Die Kulturbranche ist jetzt entsetzt und es regt sich Widerstand. Dabei wird auch über die Wichtigkeit von Kultur für unsere Gesellschaft gesprochen. Stefan Koldorf aus unserer Kulturredaktion, wo und wie regt sich jetzt der Widerstand?
Das ist ein erstaunlich breiter Protest und das ist in der Kulturwelt insofern durchaus was Besonderes, als da eigentlich jeder gerne seinen eigenen Kuchen backt. Also die Theater für ihre Interessen werben, die Museen für ihre. Und jetzt kommt aber unisono eigentlich aus allen kulturellen Einrichtungen, ob das nun Barbara Mundel ist, die Chefin der Berliner Kammerspiele, ob das die Museumsdirektorin Ulrike Groß aus Stuttgart ist und so weiter, ein Protest. Und dieser Protest, der lässt sich eigentlich zusammenfassen in einem Satz. Das ist eine Unverschämtheit, dass man uns in den Unterhaltungsbereich einordnet. Also es gibt Papiere, in denen die Rede davon ist, Unterhaltungsorte wie, und dann kommt eben Theater, Opernhäuser, Museen, Bordelle, Spielhallen und so weiter, Schwimmbäder, die müssten alle geschlossen werden. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen ernsthafter nimmt, diese Argumentation, dann ist da schon was dran. Also Museen zum Beispiel verstehen sich natürlich als Ort der Bildung und als Ort der Aufklärung und sagen, wir sind viel näher an den Schulen und den Universitäten als an den Bordellen und den Spielhallen. Ihr missversteht, was wir da machen und ihr missversteht auch, wie wichtig wir im Moment vielleicht für diese Gesellschaft sind.
Also aus deiner Sicht nicht nur gekränkte Eitelkeit, die da jetzt zum Tragen kommt?
Nee, ich glaube, das kann man schon nachvollziehen. Ich meine, die Frage, wo werden im Moment wesentliche Themen dieser Gesellschaft verhandelt und unter welchen Rahmenbedingungen findet es statt? Also ich bin nun qua Beruf regelmäßig in Museen. Da sind keine Menschenmassen, da gibt es auch keinen Alkohol in den Ausstellungsräumen. Da gibt es sehr sorgfältige Hygienekonzepte und ich glaube, die werden auch eingehalten.
Wobei man jetzt ja auch argumentieren könnte, 4 Wochen ohne Museum, das hält man auch mal eben aus.
Ja, aber es geht halt schon auch ums Geld. Also auch diese Museen, ich habe heute Morgen noch mit einigen DirektorInnen gesprochen, müssen jetzt wieder Kurzarbeit anmelden, müssen sich überlegen, wen sie an freien Kräften, Bewachungspersonal wird dann nicht gebraucht in dem Maße, Guides, die Werke erklären, werden jetzt 4 Wochen lang nicht gebraucht. Wer da möglicherweise entlassen wird, das ist der eine Punkt. Und der der andere Punkt ist, man denkt ja immer, gerade die staatlich subventionierten Häuser, also die öffentlichen Theater, die nicht privat finanziert sind, die leben von Subventionen. Das ist schon lange nicht mehr so. Mhm. Also in den Etats ist seit langem auch ein großer Eigenanteil drin und der kommt eben aus Eintrittsgeldern oder in Museen auch aus Katalogverkäufen. Mal ein Beispiel, in Düsseldorf findet im Moment eine Ausstellung über Caspar David Friedrich, einen großen Maler der Romantik, statt. Die kostet mal eben 700.000, bevor sie überhaupt eröffnet ist. An Versicherungsgebühren, an Transportgebühren, an Leihgebühren, die leider Gottes manche Museen erheben. Das muss alles finanziert sein.
Und so eine Ausstellung kann man dann nicht auch eben hinten raus noch mal 4 Wochen verlängern, weil einem 4 Wochen abhanden gekommen sind, weil die Kunstwerke dann unter Umständen schon wieder woanders verplant
das
sind.
Das wird zum Teil versucht, aber wenn es um ganz, ganz wichtige Werke geht, dann sagen die Museen eben auch, nee, in Zeiten wie diesen war das schon ein Zugeständnis, dass ihr es überhaupt 7 Wochen bekommen habt. Jetzt nochmal 3, 4 hinten dran. Die Leute wollen es auch bei uns sehen.
Wie gut hatten sich denn tatsächlich die Einrichtungen aufgestellt? Also die mussten schon alle auch ein richtig ordentliches Hygienekonzept abliefern.
Ja, und das war in den Theatern und Opernhäusern wirklich dramatisch. Also da war es zum Teil nur noch ein Viertel bis ein Fünftel an Zuschauern, die überhaupt kommen durften. Es gab dramatische Bilder von Zuschauerräumen, in denen wirklich physisch die Sitze auch rausgeschraubt wurden, damit der Abstand eingehalten wurde. Anderswo wurde abgesperrt. Und in den Museen gibt es ganz klare Zugangsbeschränkungen und dann wurden eben auch Parcours aufgebaut. Also definierte Vorgaben, wie hat man durch die Ausstellung zu gehen, was ein bisschen schade ist, wenn du am Ende ein wichtiges Bild siehst und möchtest nochmal eben zurück an den Anfang, um zu vergleichen und zu gucken, das war schon alles nicht mehr möglich.
Was ist denn jetzt die konkrete Forderung, die da aus dem Kulturbereich kommt?
Die konkrete Forderung ist eigentlich, ihr konzentriert euch viel zu viel auf Geld verdienen und Geld ausgeben und essen und trinken, was die Corona-Regelungen angeht. Mhm. Das Leben in einer Gesellschaft, in einer bürgerlichen Gesellschaft ist aber mehr. Wir brauchen diese Orte, an denen wichtige Themen, zum Beispiel die Themen, wie gehen wir mit Corona um? Was wollen wir uns vorschreiben lassen? Welche Rolle spielen wir als Bürger eigentlich in diesen Entscheidungen, wo die verhandelt werden? In Museen, in Theatern finden ja auch Diskussionen statt. Da finden Konzerte statt, über die hinterher gesprochen wird. Also der Ort des intellektuellen Diskurses, um es mal ganz hoch zu hängen, der muss weiter stattfinden. Und da tun auch 4 Wochen weh, in denen er nicht stattfindet.
Also ist jetzt eigentlich die Forderung, lasst uns weitermachen mit dem, was wir tun.
Im Grunde schon. Akzeptiert doch bitte, dass wir gute Konzepte erarbeitet haben. Mhm. Es gibt übrigens auch Virologen wie Hajo Zeeb, die das bestätigen, dass gerade in der Kulturbranche, übrigens die zweitgrößte Branche, was den Umsatz angeht in Deutschland, dass gerade da die Konzepte sehr gut waren und auch gut funktioniert haben. Und der Vorwurf ist im Grunde genommen, das wird von der Politik nicht gesehen. Und die Forderung, denkt doch bitte noch mal scharf drüber nach, ob es wirklich sein muss.
Jetzt wird gemeinsam die Stimme erhoben. Du hast es eben gesagt, das ist auch was Besonderes für den Kulturbereich, dass da mit so einer gemeinsamen Stimme gesprochen wird. Kann man sich vielleicht die Frage stellen, wurde vorher ein bisschen zu wenig geworben für die Wichtigkeit der Kultur? Also hat man einfach verpasst, zum richtigen Zeitpunkt Lobbyarbeit zu leisten?
Ja, ein ganz entschiedenes Ja. Und zwar seit Jahren und Jahrzehnten, nicht erst seit Corona, sondern ganz insgesamt ist, glaube ich, die Bedeutung der Kultur in der Gesellschaft unterschätzt. Kann man sich jetzt fragen, woran liegt das? Es ist immer wichtiger, auch Kindergärten offen zu halten und Schulen und so weiter. Aber ich glaube, das wird den Menschen in den Museen, in den Theatern jetzt langsam klar.
Aber dann könnte man ja die Frage anschließen, ist die Kultur tatsächlich so wichtig für die Bürgerinnen und Bürger? Weil ja auch da, ich sage mal, wenig Forderungen danach kam, lasst diese Institutionen offen. Also überschätzt die Kultur da vielleicht auch ihre Bedeutung für die Menschen?
Das kann man natürlich denken, wenn du auf der anderen Seite dir mal Ereignisse der letzten Tage und Wochen anguckst. Der Anschlag auf der Museumsinsel in Berlin, Vandalismus im öffentlichen Raum gegen Kunstwerke. Dann kannst du das in Verbindung bringen mit so einem merkwürdigen Anti-Elite-Narrativ, das von populistischen Bewegungen immer wieder bemüht wird. Ach, die Kultur, das ist doch nur was für die ganz Tollen, für die ganz Großen, für die Happy Few, die das auch verstehen und kapieren. Ich glaube, auch da unterschätzt man diese Einrichtungen. Also wer heute in ein Museum geht, der kriegt sehr, sehr niederschwellige Angebote. Und ich finde eben, deswegen habe ich das zu meinem Beruf gemacht, die Möglichkeit, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Eben nicht nur aus der Perspektive der Wirtschaftsnation oder des Kapitalismus, sondern ja im Grunde genommen den eigenen Blick so wunderbar zu erweitern. Und ob wir uns das nehmen lassen wollen, müssen wir vielleicht auch gesellschaftlich nochmal drüber diskutieren.
Mhm. Siehst du die Gefahr, dass jetzt unter Umständen durch diese Schließung diese 4 Wochen, aus denen ja durchaus auch mehr als 4 Wochen werden könnten, dass wir dadurch auch einzelne Einrichtungen verlieren könnten, auch aus wirtschaftlichen Gründen?
Das ist vor allem in der freien Szene der Fall. Da war schon die Schließung, die es im Frühjahr gegeben hat, hochdramatisch für einige Häuser. Die haben es so mit Ach und Krach noch um die Ecke geschafft, sagen jetzt aber, das war's dann für uns. Also gerade das Vorweihnachtsgeschäft auch, das für die im November schon stattfindet, das werden wir nicht verkraften. Und es gibt auch Häuser, auch staatlich subventionierte Häuser, die sagen, wir werden unser Programm ganz, ganz doll drosseln und zusammenkürzen müssen. Ja, also die Konsequenzen sind jetzt schon da vor der Schließung.
Und wie steht es da aktuell um staatliche Hilfen?
Die sind gut in bestimmten Bereichen. Also viele Kommunen, Länder wie Nordrhein-Westfalen, aber auch der Bund haben wirklich Millionenbeträge zur Verfügung gestellt, auch für die freie Szene. Das Problem stellt sich hier für die wirklich völlig freien Künstlerinnen und Künstler. Die haben bisher zum Teil nur dann Geld bekommen, wenn sie Betriebsausgaben, die ausfallen, nachweisen konnten. Also wenn sie ein eigenes Studio hatten oder sonst irgendwas. Wer völlig frei zu Hause saß und als Schlagzeugerin oder als Maler auf Aufträge wartete, der hat zum Teil überhaupt nichts bekommen. Nun gibt es immerhin die Zusage, 75% des Einkommens von November 2019 wird zurückgezahlt. Da hat allerdings der Musiker Till Brönner in diesem Programm gestern gesagt, ja, und wenn man aus welchen Gründen auch immer im November 2019 nun wegen des gebrochenen Fußes oder weiß der Henker was gar nichts hat, was denn dann?
Also es bleibt sehr problematisch für die Kultur und die Kunstszene. Ich danke dir für diese Eindrücke.
Gerne.
Über den Krieg um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan haben wir hier in der Tag ja schon gesprochen. Vor allem mit Fokus auch auf die türkischen Interessen, warum sich die Türkei da überhaupt einmischt. Schauen wir jetzt auf das, was der Krieg mit den Menschen macht und welche weiten Kreise er derzeit auch zieht und noch ziehen könnte. Nicht nur, dass Armenier einen erneuten Völkermord fürchten. Dass Frankreich sich jetzt an die Seite der Armenier stellt, das erzürnt gerade den türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan und das heizt seine Abneigung gegenüber Frankreich gerade noch mal heftig an. Diese Zusammenhänge, die erklärt uns jetzt Thomas Franke, Reporter für den Deutschlandfunk, aktuell auf Recherchereise in Georgien, also einem Nachbarland Armeniens, wo sich sehr viel über das Verhältnis der Menschen zueinander zeigt, auch wenn man vom Krieg um Bergkarabach dort sonst nicht so viel mitbekommt.
Aber hier in Georgien gibt es Minderheiten, so etwa 5%, jeweils Aserbaidschaner und Armenier, und die leben seit Generationen miteinander und die leben deshalb so friedlich, weil sie den Konflikt versuchen komplett auszusparen, natürlich gerade jetzt, wenn so ein Krieg eskaliert. Und wenn man sie dann anspricht, dann wird einem resolut verboten, überhaupt irgendwelche Fragen zu stellen. Aber was man hier in Georgien merkt, ist, dass sich so eine gewisse Angst ausbreitet. Also Georgien hat Beziehungen zu beiden, gute Beziehungen, und ist ein bisschen ängstlich, dass die flöten gehen oder Schaden nehmen. Und dann, und das ist eine eher geostrategische Angst, es gibt eine Pipeline, die führt vom Aserbaidschan einmal quer durch Georgien, die Türkei runter bis ans Mittelmeer. Und diese Pipeline läuft nur wenige Kilometer vom Kriegsgebiet entfernt durch Aserbaidschan. Und Karabach hat immer angekündigt, wenn Aserbaidschan angreift, dass sie dann als erstes diese Pipeline zerstören. Das haben sie bisher nicht gemacht, aber Georgien hängt natürlich auch von dieser Pipeline ab. Einmal was Transit angeht, aber auch die eigene Öl- und Gasversorgung. Und diese Pipeline ist insofern noch wichtig, ganz kurz, weil Aserbaidschan die Gewinne aus Öl und Gas genutzt hat, um aufzurüsten. Und das ist ja die Grundlage, um diesen Krieg zu führen.
Wenn wir jetzt mal auf die Menschen schauen, du hast es ja gerade quasi schon angedeutet, das Zusammenleben in Georgien funktioniert zwischen den Armeniern und den Aserbaidschanern. Ansonsten verläuft aber theoretisch zwischen diesen Menschen ein tiefer Graben.
Ein tiefer Graben, ja. Es gibt Armenier, die sich, also Leute mit armenischem Namen, aber georgischem Pass, trauen sich zum Beispiel nicht, nach Aserbaidschan zu fahren, um dort irgendwelche Freunde zu besuchen, die mal aus Georgien, Aserbaidschaner, die aus Georgien dann nach Aserbaidschan gezogen sind und so. Also da ist eigentlich zu. Da kommt nichts.
Aber warum haben die diese Angst? Was würde ihnen passieren, wenn sie nach Aserbaidschan gehen würden?
Im Zweifelsfall vielleicht gar nichts, ja. Mhm. Also die probieren das nicht aus. Insofern ist das schwer zu sagen. Aber es ist ja immer wieder zu Übergriffen auf Armenier in Aserbaidschan auch gekommen. Also es gab diese pogromartigen Übergriffe am Ende der Sowjetunion, die dann ja auch zum Krieg um Karabach geführt haben. Die Armenier sind komplett traumatisiert durch den Genozid von 1915. Und da findet jetzt natürlich auch eine Retraumatisierung statt, allein dadurch, dass die Türkei so aktiv in diesen Konflikt eingreift. Und die Türkei hat ja auch diesen Genozid nie anerkannt. Und das schweißt die Armenier massiv zusammen. Und das sorgt natürlich auch für Angst und eine Retraumatisierung, ganz klar.
Ich nehme jetzt tatsächlich auch in Deutschland viele Stimmen aus der armenischen Diaspora wahr, die den aktuellen Krieg im Prinzip auch als ja, den Versuch eines erneuten Genozids werten, dann eben auch durchgeführt mit der Unterstützung der Türkei. Würdest du diese These auch setzen? Würdest du dem zustimmen?
Ja, da bin ich ein bisschen anders. Also da würde ich denen nicht folgen. Mhm. Der Zentralrat der Armenier in Deutschland hat heute ja eine Meldung verbreitet oder eine Bitte, dass Deutschland die Armenier diesmal nicht im Stich lassen soll, wie sie es während des Ersten Weltkriegs 1915 getan haben. Aber der Vergleich hinkt. Also bei aller Abneigung, die ich gegen Diktatoren wie Aliyev und Autokraten wie Erdogan auch hege und bei aller Sorge, die Armenier zu Recht haben, dass das hier über die Stränge schießt und es nicht nur darum geht, Karabach zurückzuerobern, das ist psychologisch sicher richtig, aber ich glaube, de facto geht es vor allen Dingen zurzeit darum, Karabach zurückzuerobern und nicht die Armenier als Volk zu vernichten.
Okay, aber du hast ja eben schon die Retraumatisierung beschrieben, die viele Menschen jetzt erleben. Das ist aus deiner Sicht schon absolut nachvollziehbar im Angesicht eines Krieges.
Na, absolut, klar. Ich meine, die sind da auch geografisch eingeklemmt. Ne? Im Süden Iran, ist nicht wirklich der tollste Nachbar. Ne? Dann im Osten Aserbaidschan mit Karabach und dem Kriegsgebiet. Die Grenze ist zu. Und im Westen die Türkei. Da bleibt eigentlich nur im Norden noch Georgien.
Wenn wir uns das Verhältnis angucken zwischen Armenien und Aserbaidschan, wird sich jetzt wahrscheinlich die eine oder andere die Frage stellen, wo kommt dieser tiefe Graben her, also diese tiefe Feindschaft zwischen diesen beiden Staaten? Kannst du das erklären?
Da muss man ein bisschen zurückgehen und ich will nicht allzu weit zurückgehen. Also, fangen wir mal 1918 an. Mhm. Da sind Armenien und Aserbaidschan unabhängig geworden nach dem Ende des Osmanischen Reichs. Und damals haben beide einen Anspruch auf Nagorno-Karabach formuliert. Dann wurden sie kurz darauf in die Sowjetunion einverleibt und dann hatte Nagorno-Karabach so einen Sonderstatus. Und das war nicht mehr so richtig wichtig, bis dann halt, haben wir ja auch schon kurz erwähnt, am Ende der Sowjetunion diese Konflikte wieder aufbrachen und es zu diesen Übergriffen, diesen pogromartigen Zuständen kam. Es heißt übrigens, dass die vom sowjetischen Geheimdienst KGB angezettelt worden sind, um Unruhe in den Sowjetrepubliken zu schüren. Aber diese Pogrome führten dann halt zu dem Krieg, den wir heute sehen. Also es ist ein dauerumkämpftes Gebiet und von Aussöhnung ist da weit und breit nichts in Sicht bisher leider.
Also im Prinzip eine historisch gewachsene Feindschaft.
Absolut eine historisch gewachsene Feindschaft, die natürlich mit jeder Auseinandersetzung verschärft wird. Das ist ja logisch, ne, irgendwie. Also das Verrückte ist ja, dieser Krieg steht seit Anfang der 90er Jahre still. Und eigentlich hätte man ja mal versuchen können, sich anzunähern. Aber es gab definitiv nirgendwo einen Versuch. Mhm. Und wenn man so in Karabach ist, ich war da ein paar Mal, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, die haben zwar ein paar Häuser aufgebaut und das alles sehr hübsch und ordentlich gemacht und so, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, da steht seit Mitte der 90er Jahre, seit dem eingefrorenen Krieg auch die Zeit still. Ja. Mhm. Karabach ist von niemandem anerkannt worden, nicht mal von Armenien. Es wird komplett von Armenien versorgt, mit Geld, mit Soldaten, mit Pässen zum Reisen. Versöhnungsinitiativen hingen immer an Einzelnen, in Armenien, in Aserbaidschan. Das waren häufig ältere Leute, so Bürgerrechtler aus der Sowjetunion, noch Helsinki-Gruppe und solche Sachen. Die sind nicht durchgedrungen. Die sind teilweise, also eine große Frau in Armenien, die das gefördert hat und die auch einen großen Anteil daran hatte, diesen Krieg zu stoppen. Anait Bayandur hieß die. Die ist leider gestorben. Mhm. Und dann müssen wir auch noch mit bedenken, Aserbaidschan ist diktatorisch, Armenien war bis vor kurzem autokratisch und beide Herrscher brauchten den Konflikt und die Flüchtlinge, um ihre Macht zu sichern.
Ah, okay, das heißt aber auch alle Vermittlungsversuche, jetzt einen Waffenstillstand hinzubekommen, da hat eigentlich auch keiner der Beteiligten ein echtes Interesse dran?
Das sieht so aus, leider, ja. Das sieht man ja auch daran, dass die Waffenruhen allein, um die Verwundeten oder die Toten zu bergen, ständig gebrochen werden. Also es gibt jetzt die Meldung, dass heute immerhin Aserbaidschan 30 tote Soldaten an Armenien übergeben hat. Das ist auch insofern sinnvoll, ab und zu mal die Leichen zu bergen, weil es natürlich, wenn die verwesen, auch die Gefahr von Seuchen in diesem Kriegsgebiet gibt.
Inwieweit kommt man denn tatsächlich im Moment überhaupt an verlässliche Informationen über den Verlauf dieses Krieges?
Das ist total schwierig. Es gibt nur Propaganda. Und man muss das immer so ein bisschen einordnen. Also Aserbaidschan meldet heute den Beschuss einer Stadt, die heißt Terta, aber zum Beispiel keine Opferzahlen von Soldaten. Das hat Aserbaidschan in dem ganzen Monat des Krieges noch nicht gemacht. Angeblich sind 83 Zivilisten ums Leben gekommen. Die Armenier wiederum haben Opferzahlen genannt. Das sind 1068 tote Soldaten und 40 Zivilisten. Es gibt aber offensichtlich auch begründete Vermutungen und angeheizt natürlich dadurch, dass auch keiner richtig da ist zurzeit, der darüber berichten könnte, dass wir längst über Tausende von Toten reden und Zehntausende Vertriebene, die sind ziemlich gesichert wiederum. Wenn man mal so guckt, was die Einzelnen verbreiten. Also die Armenier bemühen sich in ihren Hauptnachrichtensendungen um so eine Art Normalität. Die machen dann mal nicht mit dem Krieg auf, sondern erst mal 5 Minuten Covid-19. Und Krankenhäuser, Masken, Schließungen von Restaurants und sowas. Und dann kommt der Krieg irgendwie ein bisschen weiter hinten. In Aserbaidschan sieht es komplett anders aus. Aserbaidschan trällert den ganzen Tag mit grausigsten Bildern von Granaten, die einschlagen. Und dann sieht man Körper durch die Gegend fliegen. Und dazu gibt es Rockmusik. Das sieht aus wie ein Videospiel. Es ist hochzynisch, was da läuft. Und dann sitzt da immer Aliyev an einem großen leeren Schreibtisch in einem großen Raum mit Flagge im Hintergrund, verkündet Siegesmeldungen und hat offensichtlich ja auch Siegesmeldungen zu verkünden. Also das aserbaidschanische Fernsehen zeigt neben diesem Trailer den ganzen Tag Bilder von Kamerafahrten durch eine zerstörte Ebene. Diese Ebene ist im Süden von Karabach wahrscheinlich. Die zerstörten Häuser, die wir da sehen, sind aus den 90ern. Und das ist wohl auch so der Teil, den Aserbaidschan bis jetzt am weitesten zurückerobert hat. Also klar ist, und das wissen wir hier, Aserbaidschan hat einen Großteil oder Teile dieser Pufferzone, die die Armenier in den 90ern freigekämpft haben als Sicherheit, zurückerobert. Aber sie sind noch nicht bis ins Kernland vorgedrungen. Und das ist insofern interessant, als das erwartet wird, wenn es bergig wird, wenn es in Richtung Stepanakert oder diesem legendären Ort Shushi beziehungsweise auf Aserbaidschanisch heißt der Shusha geht, dann werden die Kämpfe, so wird erwartet, noch mal um einiges heftiger werden. Aber bisher ist das noch nicht.
Wie erklärst du dir denn eigentlich, dass die internationale Weltgemeinschaft eigentlich gar nicht so richtig auf diesen Konflikt guckt, gar kein Interesse auch zu haben scheint, da irgendwas dran zu ändern?
Na, das stimmt nicht. Also es gibt ein Interesse daran. Es gibt ja auch immer wieder Versuche, Konferenzen durchzuführen. Zuletzt heute sollte eigentlich ein Treffen in Genf stattfinden zwischen dem Außenminister Armeniens und dem Außenminister Aserbaidschans, begleitet von Vertretern aus den USA, Frankreich und Russland. Das ist aber abgesagt worden. Warum ist bis jetzt nicht bekannt? Das ist auch wieder so ein Ding, ja? Man weiß es nicht. Frankreich hat sich eingemischt, natürlich auch über die armenische Diaspora, die in Frankreich sehr stark ist. Ähnlich wie der Zentralrat der Armenier in Deutschland ja auch Lobby macht an der Stelle. Und hat darüber aber einen Konflikt mit der Türkei riskiert. Also der Konflikt, den wir heute zwischen Frankreich und der Türkei, zwischen Macron und Erdogan sehen, der ist nicht allein auf diesem Streit um Karikaturen und dem Mord an den Lehrer begründet, sondern auch an der Parteinahme der Türkei für Aserbaidschan und Frankreich eher auf der Seite der Armenier. Also da ist ein Interesse. Es gibt ein großes Interesse an dem Konflikt natürlich in den Nachbarländern. Also der Iran hat so zumindest eine Meldung der Nachrichtenagentur IRNA, die ist staatlich, insofern mit Vorsicht zu genießen, dass Revolutionsgarden, das ist die Elitetruppe, an die Grenze verlegt wurden nach Armenien. Es gibt Meldungen, dass russisches Militär Russland ist die Schutzmacht Armeniens, hat einen großen Stützpunkt in Armenien und ist mit Armenien auch in einem Verteidigungsbündnis. Militär in Richtung des Konfliktgebiets auf armenischem Territorium verlegt hat. Also nicht auf Karabach, sondern auf armenischem Territorium. Das muss man immer trennen, auch wenn es schwierig ist. Mhm. Dazu gibt es eine Meldung von heute, dass ein russisches Militärflugzeug einen großen Bogen ums Kaspische Meer geflogen ist und dann über den Iran kommend in Erivan gelandet ist, der Hauptstadt Armeniens, und Militärtechnik dabei hatte. Und das ist so ein bisschen eine Sorge, dass dieser Konflikt dann doch irgendwann nochmal Karabach verlässt und sich internationalisiert oder zumindest hier im Südkaukasus die Nachbarn quasi mit reingezogen werden. Und da die Türkei NATO-Partner ist, sind wir da mit dabei in irgendeiner Form. Es wird auch von Armeniern mittlerweile gepostet, dass die NATO Terroristen unterstützt, weil sie der Türkei F-16-Bomber geliefert hat, die dann wiederum von Aserbaidschan eingesetzt werden. Was daran stimmt, weiß man nicht. Genauso wie mit dem Drohnenabschuss. Es gibt unterschiedliche Meldungen davon, wie viele Drohnen auf welchem Gebiet von wem abgeschossen wurden. Ob das stimmt und wer diese Drohnen hergestellt hat und wer die verkauft hat, das ist alles unklar. Das werden wir erfahren, wenn wir es schaffen, in das Kriegsgebiet irgendwie reinzukommen.
Also hat dieser Konflikt, der vielleicht für viele in Deutschland ziemlich weit weg scheint, dann doch am Ende große Auswirkungen unter Umständen, weil er sich zu einem Flächenbrand entwickelt? Und was ich auch nochmal wirklich spannend fand, was du gerade gesagt hast, dieser Konflikt zwischen Frankreich und der Türkei, der sich jetzt ja auch zu einem sehr unangenehmen und über sehr viele Länder hinwegreichenden Konflikt entwickelt hat. All das nimmt so ein bisschen seinen Ursprung in diesem Konflikt, der für uns so weit weg scheint.
Das ist richtig. Der Konflikt ist geografisch weit weg und er ist regional und er sieht total klein aus, aber er kann uns durchaus betreffen. Also ein weiteres Beispiel. Wir sind ja alle Mitglied im Europarat. Aserbaidschan, Armenien, bis auf Belarus sind 47, glaube ich, oder 48 europäische Länder Mitglied im Europarat. Und der hat einen Gerichtshof für Menschenrechte. Und Aserbaidschan hat heute diesen Gerichtshof angerufen. Und zwar wegen Artikel 39. Und in Artikel 39 geht es darum, Maßnahmen zu verhängen, um nicht wieder gutzumachenden Schaden von einem Land abzuwenden. Und Aserbaidschan fordert zum Beispiel mit Hilfe der Klage, dass Armenien den Abschuss von Granaten und Raketen auf Wohngebiete, öffentliche Plätze, Friedhöfe und andere Elemente der zivilen Infrastruktur einstellt. Und da hängen wir mit drin. Da gibt es einen deutschen Richter. Also das hat das Potenzial, sich auszuweiten, zumindest zu einer Krise im Südkaukasus und angrenzenden Ländern, Türkei, Iran, aber auch durchaus zu einem europäischen Konflikt, meiner Ansicht nach. Und das steht ein bisschen auf der Kippe. Es wäre schon angebracht, da eine Lösung zu finden, nur ich sehe die nicht. Weil das, was wir hier sehen, ist meiner Ansicht nach die entscheidende Schlacht, die Aserbaidschaner führen, um Nagorno-Karabach zurückzuerobern. Und Aliyev hat das im Fernsehen gesagt. Und der hat nicht gesagt, wir bleiben jetzt stehen und gehen auf einen Kompromiss ein. Wir haben die Pufferzone zurückerobert. Aber das Kernland um Stepanakert und Shushisha herum lassen wir in Ruhe. Sondern er hat ganz klar gesagt, wir haben jetzt Geländegewinne, wir sind in der Vorhand, wir haben aufgerüstet, wir ziehen das jetzt durch. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir uns einzustellen haben, dass dieser Konflikt bis zum Ende ausgetragen wird und sehr, sehr brutal ausgetragen wird.
Fragen, Feedback? Gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Das war's mit der Episode für heute, für Donnerstag, den 29. Oktober 2020. Danke fürs Zuhören. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.